Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen zweiten ESC-Kompakt live. Vielleicht haben einige von euch oder die meisten oder viele oder wie auch immer schon gerade unser Gespräch mit René Miller angeschaut. Wer das verpasst hat, kann es natürlich auch nachträglich noch sehen oder als Podcast hören. Jetzt sind wir hier zu viert. Ich freue mich, dass Peter immer noch dabei ist. Und das außerdem dazugekommen ist Rick. Hallo Rick.
Hallo, schönen guten Abend.
Und außerdem dabei Duspra. Hallo Duspra.
Guten Abend, hallo.
So, wir haben natürlich einiges zu besprechen, denn das Wochenende war ja lang und aufregend. Und wir haben mittlerweile so viele ESC-Beiträge, dass man fast schon ein ganzes Halbfinale damit bestücken könnte. Über einige haben wir ja schon in den letzten Wochen geredet und wir konzentrieren uns heute darauf, über die Beiträge zu sprechen, die seit dem letzten Mal dazugekommen sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, Rick, musst du als Experte für Estland beginnen, denn Estland war am Samstag ja die Vorentscheidung, die am frühesten angefangen hat, dementsprechend dann auch relativ früh eine Siegerin hatte. Und vielleicht sagst du uns mal, wer das war und gerne auch gleich, wie dir der estnische ESC-Beitrag eigentlich gefällt, wie zufrieden du mit dem Ergebnis bist des Vorentscheids, den du ja intensiv gecovert hast.
Ja, also es ist ja so, dass, wie ich auch jetzt dieses Jahr wieder mitbekommen habe, die meisten immer vom Sanremo-Festival total begeistert sind, weil man da eben an den verschiedenen Abenden sozusagen den Fortschritt sieht der einzelnen Acts. Ich persönlich, ja, würde ich auch so unterschreiben, aber ich finde genau das ist eben in Estland auch immer total interessant. Für mich auch echt der unterbewertetste Vorentscheid, der überhaupt existiert, ESC-technisch. Also ich bin da immer ein großer Fan vom ESD Laul, auch eben, weil es viele Beiträge gibt, die so ein bisschen aus dem Raster fallen. Und das fand ich dieses Jahr auch sehr gut. Ich finde auch, dass sie immer echt kreative Bühnenshows zusammenstellen. Und im Endeffekt, ja, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch so ein kleiner Experte. es ist im Endeffekt jetzt so gewesen dieses Mal, dass eigentlich die große Favoritin von Anfang an im Endeffekt auch gewonnen hat, und zwar Alika mit Bridges. Ich muss sagen, es ist okay. Ich finde, das Beste an dem ganzen Song sind für mich persönlich eben die Lyrics tatsächlich, mit denen ich mich auch erst gegen Ende des Esti Laus so ein bisschen intensiver befasst habe, sag ich mal. Und der Songwriter des Songs oder einer der Co-Songwriter ist ja Wouter Hardy, der auch bei Arcade mitgeschrieben hat, Duncan Lawrence Gewinner-Song von 2019. Und ich finde, man hört eben so ein bisschen die Qualität raus, wenn man das so nennen kann. Also diesen ganz speziellen eigenen Stil, den er eben hat im Songwriting. Ich finde, das hört man auch bei der Nummer raus. Für mich ist es aber eben nicht ganz so weit oben angesehen, wie jetzt zum Beispiel Arcade. Und ich fand auch beim Esti Laul selbst gab es für meinen persönlichen Geschmack definitiv auch zwei, drei Songs, die ich nicht nur besser, sondern vor allem eben auch ESC-geeigneter gefunden hätte. Weil rein musikalisch ist jetzt der Gewinner-Song Bridges nichts, was man irgendwie noch nie gehört hat. Und ich fand gerade den Song von Olli, sowas sieht man halt oder hört man viel seltener beim ESC. Der hat ja diesen Oldschool-Rock-Song im Gepäck. Und das war so mein großer Favorit. Und ich persönlich vermute sogar auch, wenn er nicht mit einem anderen Rocksong konkurriert hätte im Superfinale, dann hätte er wahrscheinlich auch gewonnen. Ich glaube, Alika hatte da den großen Vorteil, dass sie die einzige Ballade dann noch im Rennen hatte. Ja, ich glaube, das ist so grob zusammengefasst alles, was ich sagen kann dazu.
Ja, danke. Das war ein guter Ritt durch das Esti Laul. Und also das war auch tatsächlich meine Überlegung, ne? Also bei einem Superfinale aus drei Songs, wenn es dann wenn zwei davon Rocksongs sind, die sich im weitesten Sinne dann ähneln einfach. Natürlich waren die ganz unterschiedlich schon allein von der Show und so, aber letztendlich, dass sich dann die Rock-Fans oder Fans, die auch für Rock empfänglich sind, vielleicht aufteilen auf zwei Songs und Alika dann so die lachende Dritte ist. Wir werden es nicht mehr rausfinden, aber ist bestimmt auch eine Erklärung mit und vielleicht auch wieder so ein Nachteil von einem Superfinale letztendlich. Duspa, Peter, Bridges, ist das euer favorisierter ESC-Song in diesem Jahr? Duspa?
Nein. Und war aber Arcade auch nicht, also insofern hat das nichts zu halten.
Du meinst, Bridges gewinnt.
Es ist ja heutzutage nichts mehr auszuschließen und bei dem, was am Ende gewählt worden ist, wird einen das auch nicht mehr wundern. Zu wünschen ist es nicht. Sie kann super singen. Punkt. Das Lied finde ich relativ zusammengestückelt. Auch mit melodisch. Beim ersten Mal habe ich ja nach einer halben Minute schon stoppen müssen. Also, weil mir diese visuelle Umsetzung, die hat mich von allem abgehalten, da noch irgendein Interesse dran zu entwickeln. Ein Klavier, bei dem sich die Tasten automatisch bewegen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Vor 100 Jahren. Ganz ehrlich, und wieder nochmal drauf gezeigt wurde und nochmal, also geht's denn noch? Darüber kann ich mich ja so aufregen, dass ich darüber dann feststellen musste, sie kann ja doch wirklich sehr, sehr gut singen und melodisch ist es auch. Ich finde es aber für 3 Minuten, das ist wieder auch ein Ritt durch den musikalischen Gemüsegarten, obwohl es alles in sich ja eine Ballade ist. Aber ich finde da keinen Anker, also kein Wiederholungsmerkmal. Und insofern finde ich es jetzt auch nicht irgendwie so eingängig, dass ich da jetzt auch nur irgendwas von replizieren könnte, außer eben die Tasten, die sich da von alleine am Klavier runterbewegen. Also, ob es die beste Wahl war oder nicht, weiß ich nicht. Rick sagt ja, es ist die Favoritin gewesen. Maybe. Aber für mich ist es kein Favoritin auf den Sieg in Liverpool.
Peter, mich würde interessieren, bevor du gleich auch sagst, wie du Bridges findest, was sagst du denn zu dem Klavier? Weil ich war tatsächlich auch hin und her gerissen, weil, also was mich ja immer total nervt, ist, wenn die Leute auf dem Klavier spielen, dann geht die Klaviermelodie weiter, aber die Leute stehen einfach auf und spielen plötzlich nicht mehr. Das finde ich, sieht ja immer sehr künstlich aus. So dachte ich jetzt, na gut, immerhin spielt jetzt der Heilige Geist das Klavier weiter oder so. Das ist ja vielleicht sogar schon ein Fortschritt. Also ich war mir ein bisschen unsicher, wie ich es jetzt finden soll. Wie hast du das gesehen, Peter?
Also ein bisschen so wie du, Super. Also ich glaube, es sollte ein dramaturgisches Element sein, ein ausgeklügeltes dramaturgisches Element. Aber man hat es natürlich schon ungefähr 3 Milliarden Mal erlebt und gesehen. Und es nimmt halt die Simulation der Authentizität. Ne? Also man fragt sich dann, okay, die Instrumente schon mal nicht. Also was ist denn jetzt noch live und was ist gestaged? Ne? Aber es ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also ich bringe mir ja immer nach so einem Super Saturday oder überhaupt nach so einem einer ganzen Portion von neuen Songs, bringe ich mir die 9 ja immer drauf, indem ich mir diese Hitparaden angucke, also diese Chartvideos, in diesem Falle Top 15. Und dann habe ich ja nie einen die 3 Minuten, sondern maximal eine. Ja? Und diese eine Minute hat mich Alicia in meine persönliche Top 5 hieven lassen. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass alles das, was Rico oder du super an Kritischen vor allen Dingen gesagt haben, dass das nicht richtig ist. Ich habe es halt nur nicht so empfunden, weil ich kriege es dann halt verzehrfertig und dann werden ja auch meistens in diesen Kurzcharts werden ja auch meistens die besten Momente zusammengebaut und danach muss ich sagen, der Wettbewerb ist jetzt auch noch nicht so groß in diesem Jahrgang, ist es bei mir im oberen Drittel.
Ja, ich bin auch noch tatsächlich wie beim Klavier auch mit dem Song an sich hin und her gerissen. Ich finde, der ist schon für die Bühne gar nicht schlecht gemacht. Dieses, was Duspa als zusammengestückelt bezeichnet hat, ich finde, das ist so eine Entwicklung in dem Song. Also er wird nicht langweilig, weil immer irgendwas anderes passiert. Deswegen, für mich funktioniert der jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich mir den einfach oder nicht so gut zumindest, wenn ich mir den einfach anhöre, sondern ich finde, man merkt schon, er ist für die Bühne gemacht. Es ist eben diese Entwicklung drin. Es soll nicht langweilig werden. Das finde ich gut gemacht. Natürlich singt sie auch gut. Aber am Ende fehlt mir trotzdem so ein bisschen, Gefühl ist immer so ein abgenutztes Wort, aber also das ist jetzt nicht so, dass es eine Ballade ist, wo ich denke, oh, ich bin jetzt den Tränen total nah, sondern ich denke irgendwie die ganze Zeit, es ist handwerklich gut gemacht und es klingt auch schön, aber es erreicht mich nicht so total, wie das zum Beispiel, um bei dem Vergleich zu bleiben, jetzt Arcade getan hat damals, ne, wo man irgendwie dann so das erste Mal dieses Video sieht und gleich weiß, okay, alles ist vorbei, oder zumindest sehr wahrscheinlich, dass alles vorbei ist und das ist bei Bridges eben nicht so, sondern ich finde, der Song spielt schon sehr mit den Effekten, wirkt an einigen Stellen auch sehr kalkuliert, aber nichtsdestotrotz, ich finde, auf der Bühne funktioniert er eben einfach und ich glaube tatsächlich, dass es nicht die schlechteste Wahl war jetzt für Liverpool. Ja, und jetzt muss man letztendlich, glaube ich, mal auf die Zusammensetzung warten, wie das Semi dann so aussehen wird, um wirklich was über Chancen zu sagen letztendlich.
Also Steinway ist ja nicht, ist ja die Brand, die große Marke für Klaviermusik. Und die haben tatsächlich so eine App jetzt entwickelt, dass du dir zu Hause, Spirio heißt das, klassische Konzerte vorspielen lassen kannst, ohne dass jemand am Klavier sitzt. Ne? Also die Methode als selbst ist inzwischen auch bei den Puristen eine etablierte, ne? Also das wird halt dann digital angeschoben, aber das hat natürlich jetzt nichts mit dem ESC zu tun. Das ist nur so, daran erinnert mich das noch nicht so.
Ich möchte auch noch ergänzend zu Doppelkeks-Kommentar, dass ich nur Mucke mit viel Wumms mögen würde.
Und 20 Wumms und Wumms. Wumms
und Wumms. dass das so nicht korrekt ist, sondern einer meiner meistgestreamten Titel im letzten Jahr war durchaus eine Ballade. Aber die war vielleicht auch ein bisschen eingängiger oder auch nochmal dann irgendwie anders gesungen. Und ich habe sogar entsprechende Playlisten, die sich hervorragend zum Einschlafen eignen. Wenn man solche Musik oder kann man die wunderbar weißt du hören.
Sag mal, welches war deine meistgestreamte Ballade?
Die meistgestreamte war Contigo, heißt die. Von Sebastian Yatra und Pablo Alboran, von dem man sich ja beiden wünschen würde, dass im Auftritt noch. Das Video ist ja auch sehr ansehnlich an der Plaza España in Madrid aufgenommen, wie sie beiden an ihren Klavieren sitzen und da singen. Herrlich. Das ist schön. Das ist eine tolle Ballade, kann ich dazu sagen.
Da soll mal einer sagen, bei ESC Kompakt gäbe es nicht viele neue Inspirationen.
So nämlich.
Ja. Aber wir haben ja noch mehr neue Musik von diesem Wochenende. Und wir gehen aus Estland, bleiben wir im Baltikum. Ich gehe jetzt einfach hier so die Beiträge durch, wie wir sie auf ESC Kompakt veröffentlicht haben. Und als nächstes ist hier Lettland. Das sind Sudden Lights mit Aya. Was sagt euch dieser Song? Große Augen allerseits. Peter.
Also unauffällig bis durchschnittlich bis langweilig. Und auch das, was ich als Bits and Pieces von dem Auftritt gesehen habe, war nichts, wo ich sagen würde, das spielt vorne mit. Also ich glaube nicht, dass das im Finale landet.
Also ich denke tatsächlich, dass der Song, wenn es noch eine Jury geben würde im Halbfinale, eher Chancen hätte, sich zu qualifizieren fürs Finale, als jetzt so, wie es ist. Weil ich finde, es kommt schon so ein bisschen künstlerisch daher, die Nummer. Und auch, wie Benny vorhin gesagt hat, so schön formuliert hat, handwerklich, finde ich, ist es sehr gut gemacht. Gerade auch, weil es jetzt nicht irgendwie eine klassische Rockballade einfach ist, sondern irgendwie auch diese Elektro-Töne am Anfang damit dazukommen. Und ich glaube, in der Jury würde sowas sehr gut gefallen. Aber ich denke auch, jetzt gerade bei diesem reinen Televote im diesjährigen Halbfinale ist es wahrscheinlich sehr schwierig für den Song, weil er einfach zu unauffällig ist. Mir persönlich gefällt es trotzdem sehr, weil das echt was ist, was ich wahrscheinlich sogar auch außerhalb vom ESC hören würde, weil es halt sehr alternative-mäßig ist. Und ich finde es irgendwie interessant, weil es halt komplett anders klingt. Und ich finde es auch cool, dass er am Ende noch lettisch singt, so ein paar Zeilen. Deswegen, bei mir ist es jetzt nicht ganz so weit unten, aber ich rechne auch nicht hohe Chancen aus, dem Song.
Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also es ist jetzt nicht schlecht und es wird ja auch einen Grund geben, warum die, glaube ich, beim Zuschauervoting ja auch dann ganz vorne lagen und weiß nicht, ob die als Band so populär sind oder wie auch immer. Aber für einen ESC eben tatsächlich vermutlich nicht auffällig genug. Und Indie-Rock ist natürlich das eine Thema, aber ihr habt es ja eben schon beim ESC Laul angesprochen. Wir hatten ja auch, wenn nicht letzte Woche, dann vor zwei Wochen im Sinne der deutschen Vorentscheidung ja darüber gesprochen. Was ist denn eigentlich, wenn zwei oder ganz und gar drei Rock-Songs plötzlich in einer Vorentscheidung dabei sind, unabhängig davon, dass das ein Superfinale ist oder dann drei von neun Titeln. Also da gibt es sicherlich stärkere Titel, die dieses Genre dann bedienen werden. Und insofern, klar, zumal dann noch mit reinem Zuschauervoting im Halbfinale doppelt schwer.
Ja, wir sind heute so ein bisschen gleichförmig unterwegs, ne? Weil ich kann mich auch wieder nur anschließen. Ich muss sagen, erstmal, dass die Supernova in diesem Jahr relativ unauffällig an mir vorbeigezogen ist, muss ich sagen. Ich hatte ganz am Anfang mal in die Songs reingehört, als sie rausgekommen sind. Das Halbfinale letzte Woche jetzt kaum wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und habe mir jetzt dann Sudden Lights hinterher angehört. Und war auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich fand ehrlich gesagt ihren letzten Vorentscheidungsbeitrag, wann war das, vor zwei Jahren? Vor drei Jahren, vor vier Jahren, irgendwie so, vor zwei Jahren, glaube ich, fand ich gar nicht schlecht. Und ich finde aber auch jetzt, dass der neue Song, also weiß ich nicht, er hat sich bei mir nicht festgesetzt. Also ich finde wirklich, er rauscht so durch. Man kann sich nicht an ihn erinnern unbedingt, wenn man ihn einmal gesehen hat. Ich fand tatsächlich eigentlich die Inszenierung ganz gut. Also ich finde, man konnte da drei Minuten gut zugucken. Das hat mir gefallen, auch so von den Farben her. Und ich glaube aber wirklich, dass es Lettland mal wieder super schwer haben wird. Also Lettland hat ja auch jedes Jahr so raus nicht unbedingt immer die Beiträge zu wählen im Vorentscheid, wo man sagen würde, damit hättet ihr eine Chance, sondern dann durchaus auch mal was Abseitiges oder was man bislang nicht auf dem Zettel hatte. Also Eat Your Salad letztes Jahr zum Beispiel hatte ja, wenn wir ehrlich sind, bis zur Vorentscheidung, bis zur Live-Show dann auch niemand auf dem Zettel. Und da haben die Jungs aber einfach abgeliefert und wurden dann auch gewählt. Und ich glaube wieder, dass es ganz, ganz schwer werden wird. Klar, man muss jetzt nochmal abwarten, wie so die Zusammensetzung ist im Halbfinale. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das europaweit das Publikum auf Anhieb begeistern wird. Also es wird wieder sehr schwer werden für Lettland. Okay, betretene Gesichter allerseits. Deswegen gehen wir lieber ein Land weiter. Und ich glaube, jetzt wird es interessant, denn wir kommen zu Kroatien. Da hatte ich ja die große Ehre, die Dora zu bloggen. Und was ganz interessant war, zu sehen, wie die Produzenten die Startreihenfolge gesetzt hatten, weil irgendwie am Anfang waren wirklich so einige Songs, ich sag mal so die ersten 7, 8, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo man dachte, also wenn das jetzt noch 18 Songs so weitergeht, dann müssen wir den Live-Blog vorher abbrechen oder so, das geht jetzt gar nicht mehr, aber dann hatten die wirklich alle Highlights auch ans Ende gesetzt und es waren dann doch noch echt ein paar Perlen dabei. Also falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, es gibt ja bestimmt auch einen Zusammenschnitt. Peter, die Top 18 der Dora 2023. Kann man sich mal gut angucken, weil es waren schon ganz coole Sachen auch dabei dann. Und letztendlich war es so, ehrlich gesagt, wie letztes Jahr bei Lettland, als Eat Your Salad gewonnen hat. Man hat den Auftritt gesehen und wusste gleich, eigentlich ist die Show gelaufen. Und ich fand, dass das bei Let Tri mit Mama Scht oder so ähnlich, ich finde es voll der Zungenbrecher, die hatten den Auftritt und man wusste sofort, also mindestens mal beim kroatischen Publikum wird es super ankommen. Da war ich mir wirklich fast sicher, dass das Televoting gewinnen wird. Dass es dann auch schon bei der Jury so weit vorne lag, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber so war es dann eben. Und insofern sehen wir eine sehr spannende um es mal neutral erstmal auszudrücken, Mischung aus irgendwie Diktatoren und Drag Queen Kostümen gepaart mit Atomraketen, Flugkörpern und einem Song, der eben sehr repetitiv ist und irgendwie ausgeflippt. Und Letry habe ich mir dann aber angelesen, ist ja auch eine im Ex-Jugoslawien sehr bekannte Rockband auch, die ist auch seit 87, kann ich mir gut merken, weil das mein Geburtsjahr ist, da haben die sich schon gegründet und also gibt's schon lange, haben schon lange Erfolg und was ja für den ESC und für die ein oder anderen Punkte aus Nachbarländern auch nicht so schlecht ist vermutlich. Ja, das erstmal vielleicht zu den Fakten und ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr den Song findet. Wer traut sich nach vorne? Duspa.
Ja. Ich steige gern ein. Also ich sag mal so, ne? Die stehen ja nun fest. Wir wissen ja noch nicht, was wir aus Deutschland schicken, aber ich würde mal sagen, das gilt es dann im Zweifel für Icke Hüftgold zu schlagen. Und das ist schon mal nicht ganz ohne, wenn man da jetzt irgendwie was auf die Beine stellen will. Denn so geht Polarisieren auch so, dass man den Text nicht verstehen muss. Und wenn einem dann noch gesagt wird, dass die immer dasselbe singen, wie du es gerade gemacht hast, und dann die anderen noch sagen, die Oma hat einen Traktor gekauft oder die Mutter oder wer es auch nur immer war, und das wiederholt sich ständig. Und am Ende sagen sie noch zwei, drei andere komische Sachen. Und du lässt dich drauf ein, dann geht das halt auch. Also vermutlich, wenn Leute sagen, schrecklich, ich werde mir dieses Lied wahrscheinlich genauso wenig anhören wie das Spanische, freiwillig, weil es wirklich unerträglich ist, also wenn man es so nebenbei laufen hat. Du kannst es dir halt eigentlich nur angucken, ne, wie manche Bühnenballaden. Und das ist dann halt ein Gesamtkunstwerk. Und als solches irgendwo zwischen, das muss ganz schnell weg oder... Aber es ist eigentlich auch ein bisschen geil. Und insofern bleibt man da eben auch durchaus 3 Minuten dran. Die Frage ist ja, ob die EBU-Verantwortlichen das 3 Minuten auf die Bühne lassen. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, weil Politik, der ESC ist ja nicht politisch. und das geht natürlich bei der Nummer überhaupt gar nicht, dass das nicht politisch sein soll. Also insofern... eine mutige Wahl. Ich dachte erst ein bisschen zu sehr Konstrakter gewollt und irgendwie zu billig aufgesetzt auf diesen Zug. Aber dann endet doch eigenständig und speziell und vermutlich damit auch Finale beim ESC.
Peter, du bist ja der Konstrakter-Experte. Fandest du auch, dass es da Parallelen gibt?
Also den kroatischen Song habe ich mir dann tatsächlich, nachdem das so hoch herging, bei uns ja auch schon in der WhatsApp-Gruppe, in der Samstagnacht. Den habe ich mir inzwischen mehrfach komplett angesehen. Also wenn wir den Icke Hüftgold-Vergleich heranziehen, muss ich sagen, also Icke Hüftgold ist ja noch ein Spaßsong und der kroatische Beitrag ist ja schon, hat ja schon eine sehr ernste Message. Ob sie über die äußere Inszenierung dann tatsächlich so rüberkommt, die wird jetzt natürlich auch als Verteidigung viel bemüht, die Message des Songs. Ich weiß auch gar nicht, wie die EBU dazu steht. Rick, das wärst du sicher besser, ob der Song eigentlich inzwischen offiziell bestätigt ist, weil das hat sich ja verzögert, aber Benny nickt, ist er. Ja. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich irgendwie sehr gefremdelt, sehr stark gefremdelt. Einfach, weil ich auch Angst hatte, sowas überhaupt, also mich zu sowas überhaupt in irgendeiner Form zu äußern, zu bekennen, weil ich dann auch belastet bin mit der Thematik. Ich meine, es geht doch nicht, dass da irgendwie so ein, Benny hat es ja höflich formuliert, ein Diktator als Tunte auf die Bühne geht. Ist das nicht völlig geschmacklos? Ist das nicht überzogen? Kann ich mich da als jemand aus Deutschland überhaupt qualifiziert zu äußern? Soll ich mich darüber überhaupt qualifiziert äußern? Also alles das ging mir so durch den Kopf, aber desto häufiger ich das gesehen habe, desto mehr ich mich auch mit der Band auseinandergesetzt habe, die ja wirklich eine riesen Hausnummer ist, in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, ne? Und auch deren Geschichte und auch dem, was drumherum transportiert wurde und dann halt die Resonanz auch in Kroatien. Ich habe eine Kollegin, die daherkommt und die mich da mit dem Song auch so ein bisschen mehr näher gebracht hat. Also jetzt inzwischen bin ich der Meinung, also ich bin jetzt noch kein Fan von dem Song, aber es ist ein Song, mit dem ich mich sehr weit weiter befassen werde und versuche auch mich, wenn ich mehr darüber weiß, mich damit stärker zu identifizieren. Und ich bin wie, ich bin irgendwo ist Musik. Ich bin wie du sofort der Meinung, dass der Song auf jeden Fall im Finale ist und dass es jeder, der einen ungewöhnlichen Song hat, das könnte tatsächlich die Konstrukte des aktuellen Jahrgangs werden. Ne? Also das könnte in die Top 10, für die Top 10 reichen.
Benni, kann sein, dass du dich muten musst ansonsten oder hast du irgendwie noch den Stream damit offen?
Ich wollte nur an Rick weitergeben.
Ach so, okay. Ja, ich habe jetzt mich sehr intensiv mit dem Text auseinandergesetzt und mit der Aussage, weil ich finde, wenn man das zum allerersten Mal sieht und hört, und das wird ja den meisten Zuschauern dann so gehen im Mai, dann, klar, denkt man sich einfach nur, was zur Hölle soll das jetzt bedeuten? Also, was wollen die einem hier mitteilen? Ist es einfach wirklich nur reiner Quatsch? Oder machen die sich über den ESC sogar lustig, sozusagen? Und ich glaube, wenn man das so versteht oder wenn die Mehrheit das so versteht, dann könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen, dass das ein totaler Flop wird und dass der Song so ähnlich wie zum Beispiel Rambo Amadeus damals für Montenegro einfach komplett rausfliegt aus dem Halbfinale. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die Berichterstattung davor schon das Ganze so ein bisschen aufdröselt und dass dann wahrscheinlich im Mai vielleicht sogar auch viele Zuschauer genau wissen, was damit gemeint ist. Im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, dass Putin, um das jetzt mal ganz detailliert hier auch zu nennen, das Kind beim Namen zu nennen, er hat ja zu seinem 70. Geburtstag tatsächlich einen Gutschein für einen Traktor bekommen von Lukaschenko. Ich habe mich da jetzt mal informiert, ich habe das auch nicht gewusst. Und darum geht's ja im Endeffekt um den Song, dass das ja so absurd ist, dass Putin damit dann irgendwie auch prahlt und sagt, schaut her, Russland, ich habe einen Traktor bekommen. Und das wird ja eigentlich nur in dem Song gesungen. Deswegen finde ich den Text an sich gar nicht unbedingt zu politisch, weil im Endeffekt wird ja Putins Name nicht genannt. Also es ist ja wirklich so ein bisschen unterschwellig alles. Und es wird ja einfach nur gesungen, Mama, schau her, ich habe einen Traktor oder sowas in der Richtung. Deswegen finde ich, ist der Text tatsächlich nicht das Problem, aber die Inszenierung, so wie sie jetzt war, ist das Problem. Und ich vermute auch, ehrlich gesagt, dass das der Grund war, warum die EBU den Videoclip so lange nicht hochgeladen hat. Und auch auf der offiziellen Webseite waren Let 3, wie auch immer man sie ausspricht, gar nicht gelistet als Kroatiens Vertreter. Und ich glaube, das hat sich so verzögert, weil, so erkläre ich mir das, erstmal vielleicht einiges abgeklärt werden musste. Vielleicht mussten sie irgendwie erstmal gesagt bekommen, hey, beim ESC auf der Bühne darf das so nicht aussehen, weil natürlich, es ist schon sehr provozierend und sehr wie kann man das sagen? Es geht, man kann es halt nicht abstreiten, dass es um Krieg geht. Und das wirkt natürlich auch alles sehr aggressiv erstmal. Und ich glaube, dass es da schon sehr viele Diskussionen innerhalb der EBU erstmal gab. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wirklich beim ESC auf der Bühne aussehen wird. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so bleibt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wie es vorhin schon gefallen ist, dass es so schrill ist, dass es irgendwie geil ist. Also ja. Ich finde den Song auch echt irgendwie, also nicht unbedingt den Song, aber dieses Gesamtpaket, irgendwie ist es cool. Und ich glaube, wenn die Message wirklich richtig rüberkommt, dann kann es wirklich wie Konstrukt da in den Top 5 oder so enden. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass die EBU so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Gesundheitspolizei oder sagen wir mal so eine Unbedenklichkeitspolizei hat, dass jetzt zweimal passiert ist bei Tschechien, ne, und jetzt hier auch bei Kroatien wieder, dass es einen Tag dauert oder anderthalb Tage, bis ein Bekenntnis in Anführungsstrichen seitens der offiziellen Instanzen zu dem Song kommt. Ne. Und ich glaube, dass genau wie Rick das am Ende in der Bubble dieser Song reüssieren wird. Na, weil wenn du tiefer einsteigst, und ich bin noch nicht so nah genug dran, wie ich das sein will, dann glaube ich, dass der Song einen starken Impact haben wird. Ne? Und stärker als Rambo Amadeus, also Euro Neuro, was hier jetzt mehrfach genannt wurde, ist hier die Botschaft halt deutlich, wie soll ich sagen, konkreter, ne? Auch zeitgemäßer, moderner. Ne? Und wenn das gelingt, diesen Klick herzustellen, wie das bei Construct, hat man ja am Anfang auch sich gewundert, wenn das gelingt, dann glaube ich halt, dass das weit vorne landen kann. Wir haben, also es gibt ja auch genug Beispiele in der ESC-Geschichte, aber Rambo Amadeus ist natürlich auch ein Beispiel, dass es nicht funktioniert hat.
Also ich finde aber, dass schon noch ein Unterschied ist, schon noch zu Construct da. Also jetzt zumindest für mich persönlich. Ich hatte ja letztes Jahr da Serbien geblockt und da ging es mir so ein bisschen wie Benny, wie er es ja auch beschrieben hatte. Da hatten sie auch gefühlt, aber da war es aber die Auslosung, die hatte ich auch noch mitgesehen. 17 Lieder mit Höhen und Tiefen, die aber niemals in richtige Höhen stießen. Und dann kam halt Construct da und das war dann halt so dieser Wow-Moment. Und die hat, glaube ich, auch schon beim ersten Mal verfangen. Und das ist ja bekanntermaßen das, was beim ESC auch mit gelingen muss. Dazu kommt halt auch, dass das war auf eine angenehme Art verstörend. Hier ist halt so diese extrem starke Kriegskonnotation. Und wie du ja auch schon gesagt hast, darf man das eigentlich gut finden? Ist das, also man muss möglicherweise zu sehr drüber nachdenken, bis man sich dann eine Meinung dazu gebildet hat und kann nicht nur einfach dann das Herz sprechen lassen und sagen kann, okay, das ist etwas, was ich so noch nicht erlebt habe, aber es spricht mich an. Und bei dem anderen schaltest du vielleicht zu sehr das Gehirn ein, bis du dann zu dem Ergebnis kommst. Und dann kann es aber so sein, Peter, wie du sagst, dass die Bubble zu dem Zeitpunkt sich schon die Meinung gebildet hat und das supportet. Denn eigentlich, ich meine, wie lange haben wir über die EU geschimpft, dass die Russland mit diesen ganzen Pseudo-Friedensliedern und wir sind eins und wir sind glücklich immer wieder durchgewunken hat und nicht erkannt hat, wie sie da verarscht wird, nach Strich und Faden, dass die Bubble, so sehr sie auch möchte, dass der ESC natürlich vereint und alle mit dabei sind, aber durchaus diesen Missbrauch, der da gemacht worden ist, eigentlich gerade durch Russland nicht anerkennen und nicht haben will und insofern das auch inhaltlich durchaus supportet, was da die Botschaft ist. Und dass dann die EBU in diesem Moment natürlich dann sehr sensibel unterwegs ist, die will ja irgendwann noch die Brücke zu Russland wieder schlagen, vermute ich mal. Kann ich mir da schon vorstellen, dass sie da jetzt nicht unnötig Öl ins Feuer gießen will. Aber insofern nehme ich das ihr jetzt nicht persönlich und nicht so übel, dass sie da nochmal dann immer eine Nacht drüber arbeiten oder schlafen muss, bis sie dann sagt, okay, das Lied ist in Ordnung. Vielleicht haben da ja auch noch Gespräche im Hintergrund stattgefunden, dass das kroatische Fernsehen dann gesagt hat, okay, wir lassen zumindest, keine Ahnung, dann die Atombomben weg oder irgendwie sowas. Who knows? Oder wir bearbeiten den Auftritt nochmal. Das werden wir dann sehen. Aber es wird tatsächlich ganz spannend und möglicherweise, falls Benny da nicht was sagen will, kann man ja auch sagen, man kann durchaus auch das Thema Strapsen unter Q-heutigen Soldatenschergenmanteln diskutieren, die dann ja gezeigt werden, was dann wiederum nach Rumänien gehen würde, ohne Benny davor zu greifen, wo ja auch Halbnackte über die Bühne gelaufen sind und versucht haben, ein ähnliches Modell hinzusetzen und wo du zum Teil ja auch denkst, dass du eigentlich noch in einem Sexclub irgendwie da unterwegs bist. Aber das ist nur so mein Gedankengang, wo dann die Verbindung dann doch vielleicht ein bisschen schnell, ein bisschen plump ist.
Ich finde die super, die Verbindung. Ich muss sie nur noch ganz kurz aufschieben, weil ich doch auch noch was zu dem Politischen sagen wollte. Ich habe ja sozusagen am Anfang erstmal eine Einführung gemacht. Ich glaube, dass von Italien vielleicht mal abgesehen Kroatien am besten abschneiden wird von allen Beiträgen, die am Wochenende gewählt wurden. Und aber zu diesem Politischen, also man muss ja schon sagen, wenn dieses Lied mit diesem Auftritt nicht politisch ist, was ist es denn eigentlich dann? Also ihr wisst es vielleicht aus diversen Streams und Podcasts. Ich finde diese Regel ja total absurd, zumindest in der jetzigen Form, eben weil natürlich ständig alle möglichen politischen Dinge, und wenn wir ehrlich sind, selbst wenn du so ein Friedenslied singst, ist es politisch. Also ich finde die Regel einfach wirklich irre, dass du jetzt nicht irgendwelche propagandistischen Songs dahin schicken darfst, kann ich total nachverstehen. Aber dass man sagt, wir haben mit Politik nichts am Hut, wo Länder gegeneinander antreten, das finde ich einfach absurd. Und man muss aber natürlich mal sagen, also wenn das nicht politisch ist, dieser Auftritt in Kombination mit diesem Lied, dann ist, weiß ich nicht mehr, was es sein muss. Also dann ist es wahrscheinlich wirklich, man muss explizit Namen nennen wie We Don't Wanna Put In und dann damit was disqualifiziert wird. Also und ja, deswegen, ich kann mir das vorstellen, dass es im Hintergrund so gelaufen ist, wie ihr das jetzt gesagt habt, dass die gesagt haben, mit Armageddon-Oma und Traktoren und so, am Text können wir nichts aussetzen, aber ihr müsst was an eurer Show ändern und so könnt ihr nicht auf die Bühne. Und dass die sich dann offenbar im Laufe des Tages darauf eingelassen haben und gesagt haben, okay, wir gehen da nochmal ran. Also anders kann ich mir es nicht erklären, weil, wie gesagt, nochmal, also wenn das keine politische Bühnenshow ist, dann ist es nichts und dann ist die Regel wirklich gänzlich hinfällig. Ja, also ich fände es schade, weil ich fand das so rund, ne, so ist es gedacht, aber letztendlich, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das so in Liverpool auf der Bühne sehen werden. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich finde, das ist dann schon wieder so Kunst und absurd und gleichzeitig aber auf eine interessante Art und Weise, also schon, wie lange wir drüber reden, auch wie viel Hass das teilweise in den Kommentaren gekriegt hat und man kann es wirklich schon fast nicht mehr anders sagen, also wie Leute sich da ausgelassen haben und gleichzeitig Duspor wird uns das dann ja irgendwann beim ESC-Barometer auch schön aufarbeiten, also ich glaube, der polarisiert halt einfach dieser Beitrag und wird insofern aber auch einige Stimmen abgreifen, gerade dann eben auch in den Ländern, in denen Letri sowieso schon populär sind. Ja, deswegen, ich glaube, das wird gar nicht so schlecht laufen für Kroatien beim ESC. So, Duspor, und jetzt nehme ich gerne die Brücke, die du gerade schon geschlagen hast und gehe zu Rumänien über. Theodor Andrei mit dem Song DGT Off and On. Ich kann dazu ehrlich gesagt so gut wie nichts sagen, außer dass ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also von der Show über den Song, mir erschließt sich das nicht. Kann mir es jemand von euch erklären? Hat jemand diesen Song durchdrungen? Du warst dich auch schnell wieder stumm.
Ich würde nur so sagen, also es ist auf jeden Fall auch ein Friedenslied. Das zumindest erkennt man an der Botschaft, die auf seinem Bauch am Ende geschrieben ist. Aber Rick weiß vielleicht mehr.
Naja, so wirklich sicher kann ich da auch keine Auskunft geben, aber ich habe sozusagen eine Theorie gelesen, was hinter dieser Bühnenshow stecken könnte. Und die fand ich tatsächlich sehr einleuchtend. Also da passiert ja abartig viel. Also am Anfang ist er irgendwie so ein schüchterner Nerd, der seine Hausaufgaben auf der Bühne macht, dann wird er ausgezogen und ist plötzlich ein Rockstar. Dann kommt eine Voodoo-Puppe und die nackten oder halbnackten Frauen stechen auf die Puppe ein und das tut ihm dann irgendwie weh oder er bewegt sich dann. Also sie haben irgendwie sozusagen Kontrolle über ihn und das wurde dann in dieser Theorie so ausgelegt, dass Frauen eben mit ihren Reizen die Kontrolle über Männer haben können, also Hetero-Männer haben können. Ne? So, da habe ich mir gedacht, okay, das ergibt eigentlich Sinn.
Schöne Einschränkung.
Bitte?
Eine schöne Einschränkung, die ist wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, das macht zwar natürlich Sinn, aber wenn das sozusagen das einzige Special-Effekt-mäßige wäre auf der Bühne, was sie machen würden mit dieser Voodoo-Puppe, dann wäre das okay. Aber dadurch, dass so viel anderes passiert, denke ich mir so, das ist nicht mehr normal. Gerade, dass er sich dann auszieht oder erstmal umzieht, soll wohl heißen, er träumt davon, ein Rocker zu sein, aber dann macht das für mich keinen Sinn, dass er am Ende dann ganz also oberkörperfrei dasteht und Make Love Not War, das hat ja überhaupt nichts mit der Geschichte an sich zu tun. Deswegen, mein Fazit war, also schon, ich wusste gar nicht, dass er gewinnt. Ich habe mir nur die Auftritte erstmal angeschaut und da habe ich gedacht, das kann er nicht ernst meinen. Also das wirkt ja wie Satire. Aber es ist ernst gemeint. Das ist das Schlimme daran, finde ich. Und da habe ich mir schon gedacht, ich habe auch gar nicht unbedingt was gegen den Song, muss ich sagen. Aber das Staging macht das so, so schlecht. Und es sieht einfach aus wie irgendwelche Amateure, die da zusammengewürfelt wurden. Und dann haben sie sich noch zwei Mädels von der Straße geholt. Ich finde es, sorry, also das Staging ist das Schlimmste, was ich seit langem beim ESC gesehen habe. Also wenn er das so macht in Liverpool, dann muss das Letzter werden. Sonst habe ich die Hoffnung in die Menschheit verloren.
Aber ich möchte dazu sagen, dass die beiden Damen an dem Auftritt das Professionellste waren.
Ja. Das stimmt sogar leider. Und das heißt einiges. Also da muss eine andere Performance her. Und ich glaube, dann ist es gar nicht mal so schlimm. Aber so wie es jetzt ist,
mein letzter Satz. Also ich versuche mich ja daran zu halten, was uns Chris Harms, der Sänger von Lord of the Lost, in unserem Livestream mitgegeben hat, nämlich, dass es ja gar keine objektiv schlechte Musik gibt, sondern immer nur Musik gibt, die einem gefällt und einem nicht gefällt. Aber ich bin schon nah dran, dir dazu zu stimmen, Rick, weil ich finde einfach dieser ganze Mix aus dem Auftritt und dem Lied, also wie gesagt, mir gefällt schon mal das Lied nicht. Wie gesagt, es ist bestimmt ein super Lied, aber mir gefällt es nicht. Und dann dazu noch diese total wirre Performance. Irgendjemand hat gerade in den Kommentaren geschrieben, wie ein Fiebertraum wäre das. Also es erschließt sich mir wirklich nicht. Ich verstehe es nicht und es ist aber dann nicht mal so, dass ich es nur inhaltlich nicht verstehe, sondern mir gibt dann auch die Musik noch dazu nichts. Und dementsprechend ist es bei mir auch aktuell irgendwo ganz unten in meiner Rangliste und ich fürchte sogar auf dem allerletzten Platz, wenn ich jetzt mal so überlege, was wir bislang für Songs haben in diesem Jahrgang. Peter, hast du noch irgendwas Erhellendes beizutragen und kannst uns sagen, was wir bislang verpasst haben bei Rumänien?
Okay, also alles, was speziell Rick gesagt hat, ist natürlich erstmal ein Volltreffer. Also ich finde auch die Formulierung Fiebertraum gut. Aber auch hier muss ich sagen, also hier war es so, dass ich den Song zuerst gehört habe, den Song gar nicht, den fand ich okay. Jetzt nicht überragend, aber der Song, der war so, dass ich gedacht habe, den werde ich mir sicher schön hören. Ne? Und dann kam, habe ich halt den Clip gesehen und dieser Fiebertraum oder dieses, sage ich mal, dieser destruktive Gemischtwarenladen da auf der Bühne, das kam gar nicht so rüber in den kurzen Clips. Und ich bin aber vorsichtig damit, darüber jetzt schon zu urteilen. Auch hier würde ich sagen, der ESC steht auch immer für Absurdität und für Überzogenheit. Und für Überinszenierung und all das. Und deshalb sage ich, warten wir mal ab. Also ich bin mit einem vernichtenden Urteil jetzt noch vorsichtig.
Also es geht ja auch nicht ums Vernichten, es geht ja erstmal nur ums kritische Hinterfragen und den ersten Eindruck. Aber sehr, sehr guter Punkt, Peter. Bevor ich ihn aufgreife, aber ganz kurz noch, also mir ist auch beim zweiten Mal hören von dem oder dritten Mal hören von dem rumänischen Beitrag, hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe auch nicht, bin nicht zu diesem Punkt gekommen, wo ich dann jetzt bei den Let Tree, sonst was dann angekommen bin, wo ich sage, das ist schon noch irgendwie cool, weil das ist wirklich einfach in jeglicher Hinsicht eigentlich schäbig und schwierig. Was Peter jetzt gesagt hat, aber der ESC lebt ja auch von Absurditäten und dem Ungewöhnlichen. Da hatten wir tatsächlich in den letzten Jahren ja relativ wenig. Das ist ja dann spätestens, also zumindest für das deutsche Publikum, ist ja da einfach wahnsinnig viel im Halbfinale hängen geblieben. Und jetzt ist ja die Frage, also wenn überhaupt dann schon mal sowas es wieder schafft, eine nationale Vorentscheidung zu gewinnen, um dann beim ESC antreten zu können, wird es jetzt natürlich ganz spannend, was passiert, wenn nur die Zuschauer tatsächlich voten dürfen. Und ob die dann ein Herz für Rumänien haben. Rumänien war ja lange Zeit auch, das machen wir ja auch durchaus immer, ein Immerqualifizierer. Die haben halt in den letzten Jahren dann ein bisschen was verloren. Lag sicherlich auch zum Teil daran, dass Rumänien natürlich eine sehr, sehr große Diaspora hat in verschiedenen europäischen Ländern, die dann eben auch sehr stark auf das Rumänische oder den Bezug zu Rumänien gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob das DGT gelingen wird, das zu machen. Also ich sag mal so, für die Vielfalt im Finale wäre es sicherlich nicht verkehrt und dass man auch mal wieder ein bisschen Humor und was zu lachen hat, was Absurdes sieht und sagt, genau dafür kenne ich den ESC auch und mag ihn auch. Wir wollen ihn ja eigentlich eher als wirklich hochwertigen musikalischen Wettbewerb sehen, der ja zum großen Teil ja auch ist oder geworden ist, aber vielleicht hilft das ja dann doch mal auch wieder ein bisschen eine buntere Note zuzulassen. Und wenn die dann am Ende mit 0 Punkten vom Platz geht, dann ist das vielleicht auch nicht ganz unverdient. Also ich werde das nicht schön hören, ich nehme es mir auch nicht vor, aber aus Rumänien sind schon bessere Beiträge gekommen, an denen ich auch viel mehr Freude hatte.
aber es ist in Landessprache. Also ich beginne jetzt systematisch irgendwelche Pro-Argumente noch einzusammeln. Ja? Also ich möchte es mögen können. Es wird schwierig, aber nicht unmöglich.
Ich finde halt so einzelne Parts von dem Song sind ganz gut, aber in Kombination dann halt irgendwie nicht mehr. Also ich finde, er hat zum Beispiel eine ganz gute Stimme und das Lied ist an sich in der Studioversion auch nicht schlecht gemacht, aber es kommt halt einfach dann komplett billig rüber auf der Bühne. Und im Ganzen dann zusammen ist es, nee, also da muss eine komplette Überarbeitung her, glaube ich. Aber man muss auch dazu sagen, es waren wirklich nicht so gute Alternativen in dem Vorentscheid dabei. Also es gab vielleicht noch ein oder zwei andere Beiträge, die ich eher gesehen hätte, aber sonst war da wirklich nicht viel.
Apropos, weil das ja gerade als Kommentar kommt von Sebastian Ochs, ist der eigentlich mit Bernd Ochs verwandt, man weiß es nicht. Bei
fand Urs, ich auch schlau, den Kommentar, ja.
Bei Urs dachten wir auch nicht, dass er sich qualifiziert. Der ist ja letzte Woche in Benidorm gewesen, tatsächlich. Und der hat ja eine spanische Karriere da, richtig, mit seinem Hola Mi BBB. Und bringt demnächst ja auch das Album Fiesta raus, aus dem er dann schon mal prophylaktisch ein Medley gesungen hat. Und dann auch noch angekündigt hat, welchen Song er davon am besten findet. Das war natürlich der auch am allerstärksten die ganze Latino-Nummer damit bedient. Also, Urs ist tatsächlich ein Durchstarter, zumindest im ja, weiß nicht, Mittelmeerraum, würde ich mal sagen. Ja, und also das war schon auch ein bisschen schwierig für uns so, aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie drunter, würde ich sagen. Also das kann man wirklich, also da ist Urs echt ein Talent in jeglicher Hinsicht. Und eine Rampensau, aber das musst du wahrscheinlich auch sein, wenn du dann dich 7-mal auf der Bühne umziehst und dann noch deinen Bauch zeigst. Womit ich jetzt überlegen würde, wo wir dann den Übergang zu welchem Land finden können. Oder gehen wir zurück zur Chronologie?
Wir sind bei Dänemark und da würde ich natürlich an unseren Dänemark-Experten Peter übergeben, damit du uns schön ranführst an den dänischen Beitrag.
Das mache ich sehr gerne. Ja, Dänemark war ja jetzt in den letzten Jahren nicht bekannt für überragende Pre-Selection-Shows. Wobei, das muss ich spezifizieren, sie haben großartig produzierte, professionell inszenierte Vorentscheid-Shows gemacht, super Light-Shows, also Dance Melody Grand Prix ist immer eigentlich sehr sehr sehenswert. Einziges Manko halt, das, was so an Songs geboten wurde die letzten Jahre, ist jetzt keine Offenbarung gewesen. Und selbst nach dem von mir ja sehr geschätzten Prinzip, it grows on you, also einfach nur oft genug sich drauf einlassen, dann gefällt einem schon was, ist es mir eigentlich seit 2020 nicht gelungen. In diesem Jahr aber geht's in die andere Richtung. Ja, das stimmt, also dass der Screen dann um 22 Uhr wieder abgebrochen ist und sie waren halt noch nicht fertig um 22 Uhr. Das war jetzt schon das zweite Mal in Folge. Das war ein bisschen anstrengend. Aber anyway, da war ja zumindest noch der Auftritt vom Kalusch Orchestra komplett zu sehen. Ja, und zu der Songauswahl. Also es hat dann tatsächlich der Song gewonnen, der von, also unter Blinden ist der Einäugige, fällt mir da als Sprichwort ein, der noch das meiste Potenzial hat und der auch noch am gefälligsten war. Und da setzt jetzt tatsächlich ja das ein, dass der Song Land gewinnt, international wie auch bei mir ganz persönlich. Das liegt natürlich auch mit der Popularität von Riley zusammen, der, wie gesagt, eine der ganz großen Hausnummern auf TikTok ist, wenn auch er wohl seine Follower sehr stark im asiatischen Raum rekrutiert hat, wegen seiner starken K-Pop-Elemente in dem Song und auch letztendlich, weil er da so eine Bonbon-Welt hat, wie man sie halt auch von zahlreichen K-Pop-Künstlern kennt und die auch auf TikTok kultiviert. Aber Dänemark steigt auch in den Wettquoten. Der Song hat finde ich, durchaus internationale Charts-Akzente. Also der ist, also der könnte auch als radiotauglich, aber nicht im deutschen Sinne, sondern radiotauglich im Playlist, Top 40-Sinne, weit vorne mitspielen. ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde einerseits diesen Stimmenverfremder mit diesem Synthesizer kombiniert, finde ich einerseits gewöhnungsbedürftig, weiß ich auch gar nicht, passt wohl, das ist ja inzwischen geprüft worden, passt wohl zu den IBU-Spielregeln, aber ist halt sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mehrheitsfähig ist. Also in Südkorea sicher, aber die Frage ist, ob halt auch in Europa das realisiert. Und aber alles in allem für mich sicher der stärkste dänische Song seit dem Song, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der nicht antreten durfte. Also von dem Jungs-Mädel, das wisst ihr sicher noch, wie es hieß. Ne?
Yes, hieß der. Von Ben und irgendwas.
Ja, genau. Also ich glaube, dass Dänemark jetzt auch, wo man jetzt 15 Titel kennt, glaube ich, ist natürlich noch früher, aber ich glaube, dass Dänemark im Finale dabei sein wird.
Ja, du Support, bitte.
Du kannst auch mal zuerst, wenn du willst.
Okay, dann mache ich weiter. Ich glaube, es geht auch schnell. Ich finde den Song okay, ich finde, den kann man gut weghören. Wie das dann außerhalb von Dänemark wirklich auch auf der großen Bühne, einige haben hier auch schon Fragezeichen in Sachen Live-Stimme geschrieben, bin ich auch noch gespannt, wie sich das dann so entwickeln wird, weil es ja doch auch gar nicht so unanspruchsvoll ist. Und ja, ansonsten ist es aber, wie du es schon, glaube ich, gesagt hast, Peter, ein guter Song für die Generation TikTok, Streaming kann man gut weghören, tut nicht weh. Wirklich zwingend finde ich ihn aber nicht, muss ich sagen.
Aber da kann man sagen, und da bin ich ganz bei Peter, zwingend war beim Dance Melody Grand Prix in diesem Jahr nichts. Aber wirklich auch gar nichts. Auch da helfen auch keine Pluspunkte dafür, dass auf Dänisch vorgesungen wurde, wie Glansbilder oder so, da was gebracht hätten. Also wir haben uns das da irgendwie auch angeschaut, soweit. Ich habe mich ja über Beautiful Bullshit gefreut im Vorfeld schon. Aber es war ja genauso damals wie mit Irland letztes Jahr mit Rachel Goody. Also es ist ja auch, man kann Lieder, die auch schon so auf der Kippe sind und also Guilty Pleasures, wir sind also immer spätestens mit dem Auftritt, dem Kostüm und dem Gesang kaputt machen. Und das ist da an dieser Stelle, also Maya ganz hervorragend gelungen. Und ansonsten hatte ich ja ein paar Mal die Playlist so durchlaufen bei mir und ich hatte eigentlich schon abgeschlossen am Samstag mit dem Dance Melody Grand Prix, weil parallel auch mal ein bisschen Schweden lief und so und dann tauchte aber Riley nochmal wieder auf und sagte, ach stimmt, ja, die Melodiefolge, die mochte ich ja doch und dann habe ich es aber gleich wieder abgeschrieben, als ich den Gesang gehört habe, nicht nur wegen dieser Stimmverzerrung, dass da nicht Autotune ist, das habe ich gerade gehört, sondern weil ich es auch insgesamt nicht gut gesungen fand. Aber trotzdem, so die Melodie aber trotzdem bei mir schon verfangen hatte im Vorfeld. Und insofern habe ich mich dann gefreut und am Ende, auch als dann ja der Superfinale ging, dann auch die Daumen gedrückt für Riley, dass wir ja in Zeiten von ja, Gender Fluidity leben, das ist ja nun mal irgendwie ganz klar, dass er dann auch noch von Färöerinseln kommt, dass das mal natürlich ganz großartig ist. Also auch da deckt der ESC auch immer mehr Gebiete und auch Sondergebiete und so weiter ab. Das wird eine ganz spannende Geschichte, weil der Song wirklich tatsächlich, wie ihr es auch gesagt habt, Top-40-Potenzial, würde ich mal sagen, hat und dabei auch radiotauglich ist, trotzdem irgendwie modernes. Und wenn eben Riley jemand ist, der tatsächlich auch auf den sozialen Medien da eine riesige Followership hat, dann hat der ja dann was diese Zielgruppe da anspricht oder diese junge Leute. Und das würde mich für Dänemark dann am Ende dann doch freuen, dass es wieder geglückt ist, den aus dieser ziemlichen Einheitssuppe von vergleichsweise langweiligen Beiträgen dann auch den rauszufischen, mit dem man noch am ehesten in Europa reüssieren kann. Und wenn das dann eben fürs Finale reicht, freue ich mich dann an dieser Stelle sehr. Für mich tatsächlich, also zwingend ist da nichts. Ich höre den aber wahrscheinlich lieber als die Beiträge aus Rumänien, Kroatien, Lettland. Ich weiß nicht, welche anderen Beiträge wir vom Wochenende noch mit nennen sollen. Ja, also Estland ist ja, wie gesagt, durchaus sehr, sehr schön gesungen. Aber ja, wahrscheinlich auch besser noch als Estland. Aber wir haben ja noch nicht alle durch für den Samstagabend.
Ja, und Rick durfte noch nichts zu Dänemark sagen.
Ja, ich war einfach nur froh, dass wenigstens ein Land so entschieden hat, wie man sich es von Anfang an gewünscht hat. Riley war von Anfang an mein Favorit, vor allem in der Studioversion natürlich. Ich finde auch, dass er live nicht wirklich gut singt. Aber er kann daran ja noch arbeiten. Und ich muss aber auch sagen, mich stört's auch gar nicht so sehr bei der Nummer, wie die Stimme ist. Weil der Song an sich halt, es ist jetzt keine emotionale Kreischballade, wo du wirklich jeden Ton unbedingt treffen musst, sondern es ist mehr so was Lockeres, wenn man das so nennen kann, ja. Deswegen hat's mich da jetzt nicht so wirklich gestört. Ja, mir gefällt der Song sehr. Es hat auch so ein bisschen 80-Einflüsse und so ein Song kann, glaube ich, nicht schaden, ist auf jeden Fall zeitgemäß. Und ich glaube, er ist auch sehr, schon alleine durch seine Erscheinung irgendwie fällt er auf. Und ich denke schon, dass es da auf jeden Fall genug Leute gibt, die dafür abstimmen werden. Ja, deswegen jetzt aktuell würde ich sagen, Dänemark kommt ins Finale. Ja.
Kommt denn auch Malta ins Finale? Rick, willst du gleich weitermachen?
Ich verstehe nicht, warum Malta so unterbewertet schon wieder ist, so in den Fankreisen, in denen ich mich bewege und wo ich jetzt schon die Kommentare teilweise gelesen habe. Ja, also die Antwort auf deine Frage meiner Meinung nach definitiv ja. Ich war zwar ursprünglich auch einer der Brooke-Verfechter, wenn man das so nennen kann, weil gerade nachdem Aiden ja disqualifiziert wurde, waren ja direkt so die ersten Kommentare, okay, jetzt muss es ja Brooke werden. Klar, ihr Song war auch gut. Es ist halt so ein klassisch gut gemachter Song. Aber im Endeffekt ist das auch nichts Außergewöhnliches gewesen. Und gerade Malta hat, glaube ich, im Televote wird's sowieso nicht leicht haben. Und deswegen glaube ich, das war wirklich die cleverste Wahl des Samstagabends, beziehungsweise ich glaube, da war es dann schon Sonntag, The Basker heißen sie ja, zu schicken. Das ist auf jeden Fall was auffallen kann. Und ich glaube, sie haben wirklich bessere Chancen, ins Finale zu kommen als Brooke. Gerade weil auch die Inszenierung und gerade mit diesen Video-Einblenden und diese grafischen Elemente, die da dazugehören. Und dann, ja, keine Ahnung, dann sitzen sie irgendwie im Auto, dann sitzen sie auf einer Bank zusammen. Das ist klar, es erfindet jetzt das Rad nicht neu. Also es ist jetzt nichts wirklich total Innovatives, natürlich. Aber es ist auf jeden Fall dann im ersten Halbfinale, wird es sich alleine durch die Inszenierung, glaube ich, wird es herausstechen. Und ich finde es auch musikalisch gut. Also ich hatte die irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber ich muss echt sagen, ich finde es gut gemacht. Ich finde, die kommen super sympathisch rüber. Und das ist so ein Televote-Kandidat beim ESC, meiner Meinung nach. Also ich bin wirklich überzeugt, dass sie ins Finale kommen. Ich weiß nicht, warum so viele das so schlecht reden, den Song. Also ich habe da wirklich negative Kommentare gesehen, einige. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es super, dass sie gewonnen haben. Ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung, die Malta treffen konnte, gerade für ein Halbfinale ohne Jury. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Das ist mir jetzt aber leider entfallen.
Ich glaube, ohne spoilern zu wollen, gleich kommen auch noch zumindest ein negativer Kommentar. Ich muss mich aber anschließen.
Mir ganz, ja, bitte. Mir ist noch eingefallen, nur noch eine Sache, die ich noch sagen wollte. Ich hoffe, dass Moldawien nicht Sunstroke Project wählt. Das ist nämlich das, was ich mir gedacht habe, weil dann wären es zwei Bands mit Saxophon und ich glaube, das würde sich Stimmen gegenseitig wegnehmen. Ja, das wäre für Malta. Also die Malteser müssen wirklich beten, dass Moldau irgendwas anderes macht. Ja, das wollte ich noch sagen.
Ja, ich wollte erstmal fragen, wundert ihr euch eigentlich auch, warum die Band The Basker heißt und nicht The Baskers? Also es sind doch drei Leute und sie nennen sich aber der Straßenmusiker. So, das verwirrt mich immer total. Finde ich falsch, aber sie werden wissen, was sie tun. Aber davon abgesehen, muss ich dir zustimmen, Rick. Ich habe erst ein paar Kommentare gelesen und dachte schon, oh Gott, was erwartet mich da jetzt? Und habe dann das Video angeguckt und war echt positiv überrascht. Also ich finde genauso, dass die sympathisch rüberkommen, dass das irgendwie so ein locker flockiges Lied ist. Und ich sehe es genauso. Ich glaube, das könnte bei den Zuschauern echt ganz gut ankommen. Also ich finde auch, dass das nicht die schlechteste Wahl war. Und finde, wie gesagt, dass die Gutes rüberbringen und glaube auch, dass Malta damit gar nicht so schlecht fährt. Peter.
Also ich bin so ein bisschen vordisponiert, weil Rick hatte dann ja, nachdem wir anfänglich, also ich anfänglich so ein bisschen, warum haben die das denn genommen? Also so wie viele andere auch reagiert hatte. Und als Rick dann so in der WhatsApp-Gruppe für den Song doch ein bisschen Lobbyarbeit begann, das hat bei mir funktioniert, habe ich mich auch darauf eingegroovt. Das ist halt aus bekannten, aber auch erfolgreichen oder zumindest anerkannten Bausteinen zusammengesetzt. Also nicht innovativ, nicht super Neues, aber es ist catchy. Die sehen cool aus. Also da ist so ein Eye-Candy-Faktor dabei. Und klar, die Inszenierung ist jetzt nicht bahnbrechend, aber sie ist auch so, dass sie halt in Europa viele mitnehmen wird. Und speziell mit Blick darauf, dass allein das Publikum entscheidet, könnte es durchaus sein, dass der Song im Finale landet, dann aber da sicher nicht reüssieren wird, befürchte ich.
Du schüttelst den Kopf.
Ja und nein, weil das Wort Inszenierung habe ich mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, weil das fiel mir auch nur Dänemark noch ein. Da hat Peter ja auch schon gesagt, dass diese Inszenierungen so gut wären. Also zu Dänemark ganz kurz nochmal, also die Show und die Showproduktion super. Außer der Lieder schwierig. Ich finde die showmäßige Umsetzung da tatsächlich echt immer ein bisschen, also so ein bisschen kesselbuntes Niveau ungefähr. Also könnte man durchaus noch mal 20 Jahre nach vorne bewegen, aber das schaffen sie ja meistens zum ESC dann zu optimieren.
Aber sehr, sehr bunt.
Aber sehr, sehr bunt, genau. So, damit zu Malta, wo ich erst auch dachte beim ersten Mal reinhören, so, boah, was ist das denn? Also was mir am besten gefällt, sind die Pullover. Also dafür an der Stelle schon mal ein großes Kompliment, wo sie die gefunden haben, ob da nun unbedingt dann noch der Pullover-Wechsel, nee, der Trick-Pullover sein muss, dann von dem Sänger sei mal dahingestellt. Die sind eine sympathische Truppe. Das kann ja tatsächlich, wenn man aus Malta kommt, schon mal verfangen. Also es ist zwar jetzt nicht definitiv nicht dasselbe, weil es von musikalisch auch ganz anders unterwegs ist, aber so ein bisschen, was ihr auch gerade besprochen hattet, hat mich das so an Malta 2013 erinnert, an den Gianluca Bizzini. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, hier mit Tomorrow. Das ist natürlich nochmal ganz anders, weil er auch Gitarre spielt und dann nochmal ein bisschen unschuldiger daherkommt. Aber das hat nachher schon auch, macht ein bisschen Spaß und hat dann eben, hat auch so ein bisschen Dynamik mit drin. Man muss halt da aber auch den Kontext zu wissen, um dann wirklich das so direkt zu verstehen. Also ich glaube, wir dürfen das immer nicht, die Leute nicht überschätzen, dass die Leute von vornherein wissen oder den Text zuhören und verstehen gleich beim ersten Mal, was da gesungen wird. Also es gibt ja einen Grund, warum in Finnland der ESC, die ESC-Beiträge weiter fleißig auf Finnisch untertitelt werden. Oder man eben dann durch den Kontext, durch einen Kommentator, eine Kommentatorin im Vorfeld eingeordnet wird. Und wenn man das weiß, dann kann man auch, finde ich, diesen maltesischen Beitrag besser lesen und hat dann aber noch mehr Spaß dann auch daran, wenn man dann eben sieht, wie sie auf der Bank sind und dann gemeinsam da so ein bisschen jammen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, das ist ein Song, den ich mir schön hören kann. Mich erinnert er so ein bisschen auch an die Blose-Mafian und das eigentlich ein bisschen im sympathischeren Sinne als dann irgendwie mit Sunstroke Project. Und insofern muss man mal gucken, wie weit man damit dann entsprechend kommen kann. Aber ich drücke Malta natürlich die Daumen.
Save the best for last, Fragezeichen. Wir kommen zu Italien und jetzt fehlt uns natürlich Berenike, die wieder die ganze Woche, jeden Abend bis spät nachts das Sanremo-Festival gecovert hat und dann gleich auch noch das Ergebnis verkündet hat. Und ja, das Sanremo-Festival war wieder ganz großes Kino, ist am Samstag beziehungsweise am sehr frühen Sonntag dann mit dem großen Finale zu Ende gegangen und gewonnen hat ein Wiederholungstäter. Denn Marco Mengoni, der schon vor 10 Jahren beim ESC war, wird uns wieder beehren. Mittlerweile ist das auch offiziell bestätigt. Due Vite heißt der Lied, heißt das Lied so. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Peter.
Also ich möchte mich erst nochmal dir anschließen, also wie Berenike wieder die Woche gerockt hat. Also die Sanremo-Woche, das war echt fantastisch. Also Berenike, vielen Dank. Ich habe im Freundeskreis italienaffine ESC-Liebhaber, die mega dankbar waren für das Angebot, was du geliefert hast. Und ich soll dich bei der Gelegenheit auch von deinem Freund Olli herzlich grüßen. So, das vorausgeschickt muss ich sagen, Marco Mangoni hat mich 2023 noch nicht so ergriffen wie bei seinem ersten Titel. Ganz im Gegenteil, normalerweise bin ich so prädisponiert, den italienischen Beitrag favorisiere ich, den liebe ich, den feiere ich. Und das ist in diesem Jahr bei mir noch nicht der Fall. Klar, das ist ein prima Popsong, auch ein würdiger Sanremo-Gewinner, aber nichts, was ich jetzt so, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, sag mal, seit Nina Zilli, wo Italien dabei war, ist es für mich der Beitrag, der mich am wenigsten bislang ergriffen hat. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich auch ein bisschen belastet bin dadurch, dass ich es ständig vergleiche mit seinem ersten ESC-Song, den ich eigentlich super klasse fand. Und diese Vibrations sind bei mir noch nicht eingetreten. Tun mir echt leid. Ich wünschte mir, ich würde jetzt schon mehr Euphorie ausstrahlen, aber die muss ich mir erst noch erarbeiten.
Dann mache ich. Ähnlich wie Peter. Wobei, minus, grundsätzlich hat Italien bei mir erstmal schon von vornherein so, ich lobe es in den siebten Himmel-Status, das ist ja nicht der Fall, bekanntermaßen. Aber Marco Mangoni, ja. Und übrigens auch ein Beleg dafür, dass ich nicht nur Wumms-Titel mag, sondern wenn man jetzt in die Annalen noch des Prinzblocks zurückgehen würde, dann würde man das wahrscheinlich auch sehen, dass ich da 2013 vermutlich eine relativ hohe Zahl gezückt habe, eine Punkteanzahl. Und der Song war super. Der Song jetzt, an den muss ich mich noch auch gewöhnen. Ich finde so ein bisschen seine, ich habe ja so Probleme mit der Kopfstimme immer und die finde ich halt hier auch nicht nur so richtig schön. Plus dann sein, da muss jetzt Berenike dabei sein, Dormi, 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 was er dann da ein paar Mal zu oft sagt für mich. Aber das sind Kleinigkeiten. Die Frage ist, wie kriegen sie das runtergebrannt wieder auf 3 Minuten? Und da wissen wir spätestens seit Cascada, dass das nicht einfach ist. Unabhängig davon, ob es ein Plagiat ist oder nicht. Was lässt du eigentlich dann weg? Lässt du das Intro weg? Was ich finde, bei dem aktuellen Song von Italien könnte man das machen. Lässt du eine Strophe weg? Lässt du ein Refrain weg? Lässt du die Brücke und die Wiederholung weg? Also da tut man sich ja immer so keinen Gefallen dann damit. Ne? Und das ist dann halt schon bei so einem Stück, was dann doch auch irgendwie zusammengehört. Und gerade wenn es sich so aufbaut, wie das jetzt eben bei dem italienischen Beitrag der Fall ist, kann das nochmal eine Herausforderung sein. Gut, schön, ich freue mich, dass er da auch wieder mit, also er hätte auch sagen können, ganz ehrlich, Eurovision 10 Jahre später mache ich nicht nochmal. Ich freue mich, dass er auch als Italiener sehr schnell gesagt hat, nee, klar, bin ich wieder mit dabei, mache ich auch nochmal mit, das Erlebnis. Ich gehe von der linken Tabellenhälfte beim Finale aus, aber es wird da jetzt nicht ganz vorne mitspielen. Also es würde mich wundern. Oder ich hoffe mal noch auf bessere Balladen dann in dem Fall.
Rick, rette bitte unsere ESC-Kompakt-Ehre.
Ich glaube, dann ist die genau die Ehre oder wo haben wir sie verspielt?
Ich habe das Gefühl, ich muss lügen. Werde
ich dann gleich sagen. Das, was du super gefragt hast, habe ich mich auch gefragt. Also, der Kompakt steht doch für Meinungsvielfalt und das
ja. Ja, okay. Nee, also ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Egal, ob ich jetzt hier irgendeine Ehre rette oder nicht. Ich finde den Song gut, muss ich erstmal sagen. Allerdings, mein großes Problem ist einfach, dass ich das zu unspektakulär finde. Also ich finde, das ist halt so ein klassischer italienischer Balladensong. Punkt. Also mehr gibt's da für mich eigentlich nicht zu sagen. Ich finde da, das ist nicht aufregend, das ist nicht irgendwas Neues, was man noch nie gehört hat. Und vor allem, wir haben halt genau das ja sozusagen schon mal gesehen, weil ich finde ehrlich gesagt, das ist ein anderer Song, L'Essenziale, vom Style her ja fast genauso war. Also das hat ja jetzt nicht irgendwie viel mehr Höhen und Tiefen gehabt zum Beispiel oder eine komplett andere Produktion oder irgendwas. Das war ja schon sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, es ist eigentlich langweilig, wenn Italien jetzt schon wieder so, also was heißt schon wieder, aber halt 10 Jahre später sowas nochmal schickt. Und dann halt auch noch ein Song, der nicht so spektakulär ist. Ich finde trotzdem, dass das eine gute Nummer ist. Also ich finde, das ist gut gemacht und ich mag seine Stimme auch sehr. Alles gut, aber ich finde es halt einfach ein bisschen langweilig, weil ich denke mir so, ich habe das ja schon mal gesehen. Was man deswegen aber auch dazu sagen muss, ich habe, also so wie ich das verstanden habe, habe ich echt das Gefühl, dass Marco selbst das ja auch so sieht, weil er ja jetzt in dem Interview echt gesagt hat, er weiß noch nicht, ob er wirklich mit Due Vite zum ESC geht. Es kann auch sein, dass er sich einen anderen Song aussucht. Also da ist er jetzt, er hat gemeint, er fängt jetzt heute, ja heute am Montag, will er anfangen, das sich genauer zu überlegen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er den Song tatsächlich austauschen wird. Und das fände ich persönlich auch eine bessere Wahl, wenn er halt einfach eine ganz andere Nummer schickt. Also irgendwas Schnelleres vielleicht zum Beispiel oder irgendwas, ja, hat vielleicht irgendwie ein bisschen was Düstereres oder was. Also nicht so dieses Amore, Amore, Amore. Ich finde, das ist irgendwie so ausgelutscht mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er was Schnelleres hat. Vielleicht produziert er jetzt was Schnelleres für den ESC, keine Ahnung.
Aber hat er denn andere Sachen in seinem Oeuvre, die dann in die Richtung, also macht er noch andere Musik?
Das wollte ich auch noch schauen, bin ich noch nicht dazu gekommen, weiß ich gar nicht tatsächlich. Ja. Und ich fand halt auch bei Sanremo gab es bessere Songs. So, Benny, jetzt bist du dran.
Also, erstmal muss ich sagen, ich finde den Song großartig. Also schon vom ersten Abend an habe ich ja nur gewartet, bis ich endlich ins Bett kann. Wann ist Marco Mengoni dran? Dann kann ich endlich ins Bett. Und er hat 0,0 enttäuscht, finde ich. Ich finde, es ist ein wunderschöner Song. Ich finde, er performt den super gut. Und ich kann mir den sehr gut auf der ESC-Bühne vorstellen. Ja, er muss gekürzt werden. Das halte ich auch für schwierig. Wobei die Hinführung zum ersten Refrain, auch genannt erste Strophe, schon sehr lang ist. Ne? Also ich glaube, da müsste man auf jeden Fall was machen, weil letztendlich, wenn man das so lässt, dann hat er nur die erste Strophe und den ersten Refrain und dann sind die 3 Minuten, glaube ich, fast rum. Also am Anfang müsste auf jeden Fall gekürzt werden. Es würde aber wahrscheinlich dann auch noch nicht reichen. Deswegen, klar muss man dann gucken, wie der Song sich dann anhört in der neuen Version. Ich finde den toll. Ich würde mir wünschen, dass er mit dem zum ESC fährt. Der berührt mich einfach total. Also ja, hab jeden einzelnen Auftritt von ihm genossen und jetzt bei Sanremo und bin ab jetzt mal gespannt, was wirklich mit diesem anderen Song passiert. Also ich habe das Gerücht jetzt auch schon öfter gehört und gelesen. Weiß nicht, ob das einfach irgendwas daher gesagt war oder wie ernst er das jetzt meint. Klar, also Marco Mengoni ist ja mittlerweile wirklich ein sehr gestandener und erfolgreicher Musiker in Italien, hat weiß ich nicht wie viele Alben raus, also hat natürlich alles Mögliche mittlerweile in seinem Repertoire. Also der hat bestimmt auch Sachen auf Halde, sage ich jetzt mal, für irgendein nächstes Album in Vorbereitung sind oder so. Deswegen, da mangelt es bestimmt nicht an Material oder im Zweifel würde man da natürlich auch drankommen. Ich finde Songtausch nach einer Vorentscheidung, ich weiß, ob Sanremo jetzt eine ESC-Vorentscheidung ist oder nicht, da gehen ja auch die Meinungen stark auseinander. Aber dann letztendlich, wenn man sagt, okay, ich habe gewonnen und damit fahre ich jetzt zum ESC und dann den Song auszutauschen, finde ich wirklich schade. Also ich fände es schade, wenn er den Song austauscht. Wie gesagt, ich bin großer Fan. Ich glaube nicht, dass das ein Song ist, mit dem man international gewinnt. Muss man aber auch nicht. Ich glaube, es könnte trotzdem wieder ein Top-10-Ergebnis zum Beispiel werden. Italien liefert halt einfach immer ab. Das muss man auch einfach mal sagen. Also man könnte ja auch sagen, irgendwie ist das alles ganz anders als ESC. Es ist ja verwunderlich, dass Italien aber jedes Mal wirklich
dass man sich auf Italien immer verlassen kann. Ne? Also es wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, das müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, weil wir sind ja auch schon wieder über unserer Stunde. Aber dass wirklich bei Sanremo immer Siegertitel rauskommen, die eigentlich erstmal auf den ersten, aufs erste Hören so gar nicht international geeignet sind und noch dazu dann immer auf Italienisch und so. Und dann die aber jedes Mal Material schicken, und da habe ich jetzt auch von euch niemanden gehört, dass ihr sagt, oh, das wird auf jeden Fall Letzter im Finale oder so, ne? Also selbst wenn es einem nicht gefällt, hört man einfach, dass es ein gutes musikalisches Material ist. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und man muss ja wirklich sagen, irgendjemand hat es in den Kommentaren geschrieben, also mindestens mal die ersten fünf, aber wahrscheinlich sogar noch mehr, hätte man auch locker zum ESC schicken können. Das ist schon wirklich eine ganz andere Art von Qualität und als wir es von jeder anderen Vorentscheidung in Europa gewohnt sind, würde ich sagen. Also das finde ich schon beeindruckend, und wie gesagt, also ich finde den italienischen Beitrag toll, hoffe, dass er bleibt, dass er sinnvoll gekürzt wird und wir dann Marco Mengoni auch mit Due Vite beim ESC sehen. Fingers crossed.
Ja, also muss ich aber ganz kurz nochmal Einspruch erheben. Gerne. Also man muss jetzt mal bei Italien auch sagen, dass sie dann ja gutes Material hinschicken, das aber natürlich auch ganz, 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 ganz viel Vorschusslorbeeren nicht nur bei Peter da sind, weil es eben Sanremo ist, weil Italien sich aber auch dann mal für zwischendrin für, wie lange waren sie weg, 14 Jahre oder 12 Jahre dann einfach mal verabschiedet und sagt, nö, machen wir Eurovision halt nicht, ist uns zu dumm, wir machen unser eigenes Festival weiter, zu hören, Hits, 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 und dann kommen wir wieder und natürlich geht das dann alles ab. Ich würde sagen, ich kann es jetzt, Rick, weiß ich nicht, du bist ja, hast ja über Estilaue gesprochen, also ich würde sagen, in Schweden kann man vielleicht durchaus auch die Top 3 bis Top 5 hinschicken, ob den immer so gut, besser oder anders performt, we don't know. Und selbst bei der deutschen Vorentscheidung in diesem Jahr mit viel, viel weniger Beiträgen müssen es dann ja vielleicht die 5 sein, die man hinschicken könnte oder wollte. Aber bei 3 kann man das sicherlich auch ohne große Abstriche machen und ohne sich dann da extrem zu blamieren. Also insofern finde ich das jetzt noch nicht so das krasse Qualitätsmerkmal nur. Aber klar, da sind große Namen mit im Spiel. Ich meine, wenn da eine Anna Oxa, wie heißt der, Anna Oxa, da mit Occidente mit auftritt und alle, die man schon über die letzten Jahre ein paar Mal gesehen hat, wieder und so weiter. Na klar, das ist natürlich dann irgendwie so eine Kategorie für sich, aber das muss halt auch jetzt nicht immer dann nur nach vorne gehen. Und aber super. Und ach nee, letzter Gedanke noch dazu. Dann stecken sie aber manchmal eben auch einen Künstler hin, und Marco Mengoni war da ja auch einer, der war so ungefähr so, ich kümmere mich komplett gar nicht um den Auftritt. Ich suche mir einen schönen Anzug aus von einem italienischen Designer, stelle mich auf die Bühne und dann überlege ich mir, ob ich eine Kamera gucke oder bewusst an der Kamera vorbeigucke, weil ist mir eigentlich auch egal. Also so, ich will nicht sagen lieblos, aber so desinteressiert daran kann auch Sinn und Zweck der Geschichte sein. Aber bei vielen italienischen Beiträgen, also wenn sie, sag ich mal, wenn sie Props probieren, dann ist das aber auch ganz schnell, und jetzt schließt sich der Kreis wieder, rumänisches Niveau. Also weder der Gorilla war besonders gut damals, noch die Six Degrees of Separation oder so waren von ihrer Bühnenperformance gut. Die italienischen Künstler leben ganz oft, finde ich, von ihrem Charisma, von ihrer Stimme und von dem Lied, aber nicht von den Auftritten. Damit haben sie 90% oder 80% hinter sich, so, aber es ist jetzt nicht, dass sie damit irgendwie jetzt da jeweils die Welt neu erfinden würden, sondern die nehmen das dann da halt noch so als eine Stelle mit. Und ich finde, da kann man durchaus auch als Italien, wenn man wollte, noch ein bisschen mehr reinpacken oder eben zeigen, was man auch kann. Aber in Sanremo machen sie es ja auch nicht, brauchen sie ja auch nicht. Ne? Da werfen sie dann höchstens nochmal mit dem Beat um sich. Und ansonsten müssen sie ja dann eher im Rahmen der Möglichkeiten damit auffallen, dass er sich den Rücken freischneiden aus dem Sakko oder sonst irgendwelche absurden Klamotten im Stile der schicken Veranstaltung da tragen. Das ist jetzt gleichzeitig Lob, Neid und aber auch Verriss gewesen, den ich hier versucht habe, damit rüberzustehen.
Ich wollte auch gar nicht das Mello angreifen. Ich freue mich schon wieder sehr auf März und auf das Finale in Stockholm. Genau, ich finde es trotzdem wirklich beeindruckend, was Italien da an den 5 Abenden auf die Bühne stellt. Und
Ja, also da, natürlich, dass man irgendwie in den letzten 10 Jahren auch ein, zwei internationale Performances findet, die vielleicht nicht so waren. Aber also ich glaube, die Platzierungen sprechen ja dann auch für sich. Und klar, da gibt es noch andere, also Schweden gehört da ja auf jeden Fall mit rein, mit einem Land, das fast jedes Jahr ganz weit vorne landet. Da kann man ja auf jeden Fall nichts sagen.
Also was Mello und Sanremo auch verbindet, ist Kontinuität. Also tatsächlich ja. Von Lazio an dem Konzept feilen, aber das an dem Konzept festhalten, was ein großer Erfolgsfaktor ist, sowohl national wie international. Und da muss ich noch auch auf diesen Jahrgang nochmal abstellen, also den diesjährigen Sanremo-Jahrgang. Man findet halt in jedem Jahrgang immer echte Pretiziosen. Ne? Und halt mehr als einen Song, die geradezu idealtypisch geeignet sind, für Italien beim ESC anzutreten. Also die Italiener kreieren jedes Jahr Perlen der Musikgeschichte. Ne? Das, was natürlich bei 28 Songs auch leichter ist als bei 8 oder 9. Aber es ist immer wieder beeindruckend und das gilt ja fürs Mello auch. Also noch eine Gemeinsamkeit, auch manche Mello-Songs werden ja in der Familie zu echten Klassikern, obwohl sie teilweise nicht mal im schwedischen Finale dabei waren. Ja, denken wir an den ersten Loreen-Song, ne? My Heart is Refusing Me, der heute in jedem Euroclub rauf und runter läuft. Ne? Also ich wollte mit dem, was ich gesagt habe, halt auch nur relativ sagen, im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren, auch wir haben einige genannte Acts dabei war und auch zwischendurch, also ich denke, die Italiener waren so lange nicht dabei, dann kommen sie einmal zurück mit Fumi di Parole und gleich ist es ein bombencooler, fantastischer, mitreißender, emotionaler Song und auf dem Level hat man natürlich dann auch eine Erwartungshaltung.
Gut, ich glaube, wir haben zu den Beiträgen, die am Wochenende ausgewählt wurden, alles gesagt. Vor allem haben wir ja nun schon 1:20 beziehungsweise Peter und ich schon 1:30 hinter uns, 2:30 hinter uns Livestreaming. Ich denke, es reicht für heute. Programmhinweis, wir sind wieder da am Mittwoch. Dann haben wir nämlich zu Gast Will Church um 19 Uhr. Am Donnerstag ist zu Gast in unserem Stream Patty Gurdy und am Freitag ist zu Gast Anissa Russo. Also ihr habt noch viele Gelegenheiten in dieser Woche, jeweils immer um 19 Uhr, die Künstlerinnen und Künstler von der aufstrebenden Vorentscheidung Unser Lied für Liverpool kennenzulernen, die auch verstetigt und in Kontinuität überführt wird und in 3 bis 5 Jahren mindestens auch mit Mello und Sanremo mithalten kann. Wir freuen uns, wenn ihr zuschaut und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich wieder nächsten Montag vielleicht. Da ist Rosenmontag. Feiert eigentlich jemand von euch Rosenmontag? Naja, die Programmhinweise kommen wie immer auf ESC Kompakt, aber vermutlich sehen wir uns in irgendeiner Kombination dann nächsten Montag wieder zum Livestream, die Interviews zwischendurch. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Und auch als Podcast, falls ihr uns im Nachgang als Podcast hört. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Montagabend und eine weitere gute Woche. Bis dahin. Tschüss.